Sag mal, das Bild für die Schwellenländer hält sich jetzt langsam auch wieder auf. Vietnam, Korea, Taiwan, deren Importanteil in den USA ansteigt. Zumindest nochmal eine Erinnerung auch an die Investoren draußen, dass sich Wirtschaftswachstum nicht immer eins zu eins in Gewinnwachstum übersetzen lässt.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, wir wollen natürlich ein wenig über die Kapitalmärkte sprechen. Wo sind wir? Wo könnten wir denn so hingehen? Dafür haben wir uns, ich habe es am Montag schon angekündigt, einen spannenden Gast hier wieder mal im Hause. Freue mich sehr, dass er wieder da ist, als Kapitalmarktstratege bei JP Morgan Asset Management. Herzlich willkommen, Tilman Galla.
Hallo, schön wieder hier zu sein.
Freue mich sehr, dass du mal wieder da bist. Tja, bevor wir so ein bisschen deep reingehen in das makroökonomische Umfeld und in die Märkte, muss ich an der kleinen Stelle für euch da draußen eine kleine Steilvorlage nutzen. Ich habe nämlich, du bist auf Vortragstour, wie immer mit eurer JP Morgan Academy, unter anderem auch morgen hier in München. Und die erste Folie auf diesem Vortrag, die blenden wir jetzt gerade mal ein, da sehen wir vor 20 Jahren, als alles begann, einen jungen und sehr dynamischen Tilman Galla, heute bist du nur noch dynamisch, nicht mehr ganz so jung. aber Spaß beiseite. Sehr schöner Überblick und da war die Welt noch in Ordnung, kann man sagen, oder war anders spannend. Die Top-Empfehlungen, in dem Fall war das, ist ein kleiner Rückblick, der da vorne anfängt, 2004, die Places to be sozusagen, neben Österreich, Polen, Türkei und Brasilien. Ja, nichts davon will man eigentlich heute im Depot haben, gell?
Ja, vielleicht wird es jetzt wieder mal Zeit, die Schwellenländer nach der Underperformance auch wieder mal anzuschauen. Mhm. Und gibt übrigens auch so ein paar Analogien. Also 2004 war es auch schwierig in China. Also der chinesische Markt hat da auch die rote Performance-Laterne gehabt. Aber was zum Beispiel auch so eine Parallelität ist auch zu heute, ist, wenn man mal so die Ertragserwartungen nimmt, die wir schon damals auch gemacht haben. Also wir machen ja seit 28 Jahren, machen wir unsere Langfristschätzung, wo wir einmal im Jahr den großen Assetklassen auf den Zahn fühlen und sagen, was sind das so 10 bis 15 Jahre Potenzial? Und 2004 war unsere Schätzung für ein gemischtes Portfolio, dass wir da 7% per annum oder 6,9% per annum zutrauen. Und es ist dann sogar mehr draus geworden, etwas mit 7,3 in den folgenden 10 Jahren. Und interessanterweise, jetzt im heutigen Jahr haben wir eine ähnliche Ertragserwartung. Also da liegen wir auch wieder bei 7% für ein gemischtes US-Dollar-Portfolio für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Das heißt, die Ausgangslage ist durchaus eine ähnliche, zumindest was die Kapitalanlage betrifft.
Und man muss natürlich auch sagen, jetzt so aus dem Kopf raus, wenn man, das ist ja der 10-Jahres, ist 2004 bis 2014. Das heißt, wir hatten, das ist ja noch so die Erholungsphase nach 2000, 2001er Crash sozusagen. Dann kam, ich erinnere mich, 2006 war ein relativ bescheidenes Aktienjahr mit, also in den USA glaube ich, plus minus null oder leichtes Minus. Mhm. Dann hatten wir natürlich noch 2008/2009 drin.
Finanzkrise.
Und dann fing schon die Euro-Krise an. Ja, ja. Und trotzdem war die Performance mit 7 PA knapp, oder 7,3 in dem Fall, eigentlich gar nicht so schlecht. Gell?
Ja, das ist ja, wenn man so die Zeitreise...
Man muss sich das immer mal wieder vor Augen führen.
Wenn man die Zeitreise durchgeht, ist es einfach die wichtigste Entscheidung, die man als Investor zu tätigen hat, ist, investiert zu sein.
Ja, ja, ich habe da jetzt am Dienstag in eine Neuberechnung dieses Klassikers, wie sich die Performance verändert, wenn du die wichtigsten 10 Tage nicht machst. Und da gab es jetzt eine neue 20-Jahres-Performance, also Februar 23 zu Februar 2003. Und wenn du die 30 wichtigsten Tage in den 20 Jahren verpasst hast, hat sich deine Rendite gezehntelt. Da ist es das alte Lied, ne? Investiert sein ist halt die oberste Maxime. Mhm. Fangen wir an, am besten jetzt in dem Fall, weil du gesagt hast, Emerging Markets. Damals war es sehr spannend, wenn wir jetzt mal quasi Österreich ausklammern, waren die Schwellenländer the place to be. Und jetzt sind wir ja so ein bisschen wieder an dem Punkt, wo man sagt, Schwellenländer könnten doch so langsam aber sicher mal wieder ein Thema werden. So langsam erholen sie sich ja dann doch auch ein wenig wieder. Würdest du dem zustimmen?
Absolut. Also sag mal, das Bild für die Schwellenländer hält sich jetzt langsam auch wieder auf. Und es gibt so ein paar Aspekte, die ich jetzt dann auch in meiner Vortragsreihe beleuchtet habe, die jetzt durchaus auch mal für die Schwellenländer wieder sprechen können. Ja, auf der einen Seite hat man jetzt die Zinswende, die jetzt bei uns in diesem Jahr wohl beginnen wird, aber in den Schwellenländern schon begonnen hat. Das heißt, da können wir durchaus erwarten, dass jetzt mit fallenden Finanzierungskosten, mit fallenden Zinsen und Leitzinsen da auch so die Wachstumsdynamik wieder etwas besser wird. Aber dann haben wir gerade auch, wenn wir mal nach Asien schauen, auch wieder so einen Zyklus, der dreht, nämlich den Halbleiterzyklus. Mhm. Also da haben wir durchaus wieder erleben können, dass der Halbleiterzyklus ein klassischer Schweinezyklus ist. Ja. In der Pandemie die Knappheit, die Automobilindustrie hat händering Chips gesucht und dann wurden neue Kapazitäten geschaffen. Es wurde produziert, jetzt hat die Nachfrage nachgelassen und plötzlich ist der Zyklus gedreht und in den Keller gerauscht. Mhm. Aber hier sieht man jetzt, und das wird ja schon an der Börse antizipiert, dass der Halbleiterzyklus sich erholt. Und das ist natürlich etwas, wo gerade auch die nordostasiatischen Länder und Volkswirtschaften auch davon profitieren, eben Korea und Taiwan. Und das ist so ein Punkt, wo wir sagen, ja, also so ein paar Dinge hellen sich auch für die Emerging Markets auf. Wir haben immer noch China, ja. So den Platzhirsch, auch immer noch so das gewichtigste Land im Index mit ein paar strukturellen erheblichen Schwierigkeiten. Aber in der Summe wird das Bild freundlicher und langfristig gesehen, wenn wir mal wieder den Bogen zu unseren Long-Term Capital Market Assumptions spannen, ja, sind die Schwellenländer durchaus, was die Wertentwicklung betrifft, vergleichbar mit europäischen Aktien. Und wir sehen sie sogar noch einen Schnaps vorne gegenüber den amerikanischen. Mhm.
Genau, klammern mal China, glaube ich, aus ein bisschen. Das ist immer ein eigenes Thema, mal können wir auch gleich drüber sprechen. Und natürlich muss man ja auch immer, oder heißt es ja im Allgemeinen, immer wenn in den USA natürlich auch die Zinsen sinken, potenziell auch der Dollar ein bisschen schwächer wird, das hilft den Schwellenländern normalerweise.
Ja, und das konnte man in den letzten 10 Jahren beobachten. Also dieses außergewöhnliche amerikanische Jahrzehnt war ja nicht nur begleitet durch starke Aktien, sondern eben auch in unheimlichen starken Dollar.
Ja.
Und es gibt wenige Dinge, die Emerging Markets so schlecht vertragen wie einen starken US-Dollar.
Ja.
Und wenn man das auch zurückverfolgt, kann man tatsächlich immer wieder beobachten, wie es eigentlich schon fast so biblische Zyklen gegeben hat. Ja, wenn so die 7 fetten Jahre und dann wieder die mageren Jahre. Jetzt sind es schon über 10 Jahre der Underperformance und auch der Dollarstärke. Aber auch da wieder, wenn wir da mal langfristig anschauen, wenn wir mal die Kaufkraftparitäten uns anschauen, sehen wir den Dollar durchaus gefährdet in den kommenden 10 bis 15 Jahren und sehen zum Beispiel einen fairen Wert zum Euro, man kann es heute vielleicht kaum glauben, von 1,31.
Mhm.
Und wenn das ist
eine
dann,
ganz andere Welt
ja,
als jetzt.
Und wenn das dann auch sich dann realisiert in den nächsten Jahren, ist das durchaus etwas, wo die Emerging Markets meines Erachtens dann auch wieder sehr viel besser und erfolgreicher aussehen, wie das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben.
Und man muss natürlich auch dazu sagen, also mit Ausnahme quasi Chinas, sind natürlich viele Schwellenländer, sowohl in Südamerika als auch in Asien, die natürlich auch von diesem Handelskrieg zwischen den USA und China, der natürlich nicht abnehmen wird, die nächsten Jahre massiv profitieren. Ne? Nehmen wir mal natürlich Mexiko, das davon schon sehr massiv profitiert, ja, im Moment.
Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das langsam versteht. Ja? Es ist natürlich auch die Rivalität auch zwischen USA und China hat jetzt erstmal auch die Region belastet, ja, weil natürlich China und chinesische Aktien waren mit 40% in der Spitze im Universum repräsentiert.
Ja.
Und jetzt konnte man eben auch sehen, wie zum Beispiel in den USA der Importanteil Chinas deutlich nach unten geht. Aber es gibt halt auch eine andere Seite der Medaille. Es gibt halt eben die Länder, du hast angesprochen, die davon profitieren. Und wie Mexiko oder eben auch, wenn man nach Asien geht, Vietnam, Korea, Taiwan, deren Importanteile in den USA ansteigen oder auch die ASEAN-Länder, die können davon profitieren. Und wir sehen auch in diesen Ländern, wie die Direktinvestments jetzt stark ansteigen und über die nächsten Jahre sicherlich dazu beitragen werden, dass der Wohlstand in diesen Ländern dann auch wieder steigen wird. Und davon sollten dann auch mittel- bis langfristig dann auch die dortigen Unternehmen und die Börsen und die Aktienkurse dann auch profitieren. Aber das ist kein schnelles Ding, was jetzt in den nächsten Wochen passiert, sondern sich in den nächsten Jahren dann auch manifestieren wird.
Und man kann natürlich auch sagen, dadurch, dass im Moment in China das Vertrauen, also gerade was die Investitionen angeht, nicht nur im Inland, sondern natürlich vor allem auch die Investitionen aus dem Ausland, da ist jetzt schon auch eine massive Vertrauenskrise und wir sind ja irgendwie auf so einem Rekord-Low, was die Auslandsinvestitionen angeht. Das wird den anderen Regionen auch helfen, denn irgendwo will das Geld ja investiert sein.
Genau, das ja, hilft den anderen Regionen und das macht eben jetzt zurzeit auch jetzt die Schwellenländer auch wieder etwas balancierter. Ja, das ist so unangenehm jetzt auch die Underperformance Chinas war in den letzten Jahren. Wenn wir jetzt mal die Indexkomposition anschauen, ist das wieder sehr viel mehr auch diversifiziert. Das ist nicht mehr diese Unwucht drin, sondern wir haben, ja, wir haben jetzt noch ein Viertel China drin im Universum, aber wir haben jetzt halt eben auch 13% Korea, wir haben 16% Taiwan, wir haben 17% Indien drin und 10% Lateinamerika und 13% EMEA. Und das ist dann doch eine deutlich bessere Balance und man ist nicht mehr so vom Wohl und Wehe auch des Reichs der Mitte abhängig und von den strukturellen Schwierigkeiten, die dort herrschen, dass man da auch alleine von der Komposition auch des Universums wieder etwas positiver nach vorne schauen kann.
Und wir hatten das zufällig am Dienstag, deswegen weiß ich es jetzt ganz gut aus dem Kopf raus. Es gibt natürlich, wer sowas eben beispielsweise nur über so ein ETF abdenken mag, mittlerweile auch recht erfolgreiche MSCI Emerging Markets ohne China gibt es tatsächlich mittlerweile auch ein paar am Markt, die das explizit eben rausnehmen, dieses Viertel. Und da sieht man dann schön, die letzten 5 Jahre haben die natürlich im Vergleich zum klassischen MSCI Emerging Markets halt sehr stark outperformed.
Die haben jetzt outperformed, aber auf dem jetzigen Level.
Was aber eher natürlich an der Schwäche quasi Chinas liegt, die halt alles andere
runtergedrückt haben. Aber auf dem jetzigen Level, wo China zurzeit ein KGV von 8 hat, würde ich jetzt China nicht mehr vollkommen rausnehmen. Ja? Und nicht alles in China ist schlecht. Und es gibt auch immer weiterhin sehr erfolgreiche Unternehmen, wo es sich lohnt, das auch zu investieren. Und man sollte sich auch immer noch daran erinnern, dass wenn mal chinesische Aktien auf so einem niedrigen Bewertungsniveau sich befinden, hat es zumindest auch in den vergangenen Zyklen immer erhebliche und kräftige Erholung nach oben gegeben, in Größenordnung zwischen 30-80%. Mhm. Ja, und ich glaube, man hat schon in den letzten Wochen gesehen, so nachdem die Stimmung ganz mies war im Februar.
Ist schon mal eine gute Gegenbewegung gekommen jetzt.
Wie ist auch die Gegenbewegung kommen. Also deshalb für uns ist China zurzeit so innerhalb auch des Schwellenländermix neutral. Wir wollen es jetzt auf dem Niveau nicht mehr verkaufen, aber wir sehen immer noch, gerade auch aus Selektionsperspektive, genügend attraktive Unternehmen, um da auch weiter zu investieren.
Aber siehst du jetzt so, ich sag mal, mit Ausnahme einer Gegenbewegung in China im Moment so ein bisschen irgendwoher Fantasie kommen, denn so richtig, ich meine, sie haben ein Wachstumsproblem in Anführungszeichen, wir haben eine Deflation, wir haben eine Vertrauenskrise, Immobilienkrise ist nicht im Griff, und dann hat der Parteikonvent auch nichts Neues gebracht oder die Erkenntnis gebracht, dass es bei dieser politischen Haltung bleibt, nee, wir machen jetzt hier kein großes Stimuli-Programm.
Ja, ich glaube, man sollte den Fokus nicht so auf Stimulus legen. Also du hast richtig geschildert eben, dass China wirklich zwei große Probleme hat. Die Immobilienkrise und daraus herrührend auch mit den ganzen Eingriffen, die passiert ist, mit der Common Prosperity Vertrauenskrise im Privatsektor. Ja. Und die müssen behoben werden. Ja? Die Immobilienkrise muss eingedämmt werden. Da hilft entsprechend dann auch fiskalische Maßnahmen. Aber mindestens genauso wichtig ist, dass es tatsächlich jetzt auch von der Politik zu einem gewissen Wandel kommt. Dass man eben dann auch dem Privatunternehmen, auch den Privathaushalten wieder etwas mehr Freiheit gibt. Dass man weniger eingreift, dass man wieder ein verlässlicherer Partner wird, auch von staatlicher Seite. Um da dann auch wieder Vertrauen auch zurückgewinnen. Weil das ist das Entscheidende. Weil was wir zurzeit sehen ist, dass die Investitionstätigkeit der privaten Unternehmen ist inzwischen bei Nullwachstum angekommen. Und wir kommen da teilweise in den früheren goldenen Jahrzehnten, war das immer zwischen 10-20% Wachstumsbeiträge. Das einzige Investitionswachstum, was jetzt noch kommt, ist von den staatskontrollierten Unternehmen, von den Staatsunternehmen. Das ist also staatlich induziert. Und ich glaube, das ist wichtig, da wieder den Privatsektor zu beleben, das Vertrauen zurückzubringen. Weil dann hat eben durchaus China das Potenzial, sich aus diesem Sumpf selbst auch rauszuziehen, weil die Ersparnisse, die sich jetzt angehäuft haben in den letzten 2 Jahren, sind gewaltig. Ja. Also wir haben über 20 Billionen Renminbi jetzt an Überschussersparnissen. Und das im Vergleich zu Japan hat auch China in den letzten Jahren eine sehr viel höhere Sparquote gehabt. Also Japan im Vergleich zu Japan der 80er Jahre. Das heißt, wenn dieses Geld, was momentan auf den Konten schlummert, weil der ganze Privatsektor verunsichert ist, wenn der wieder in den Konsum fließt, wenn der wieder investiert wird, wenn der wieder in die Finanzmärkte fließt, können wir eine ganz bessere und interessantere Dynamik bekommen. Aber dafür braucht man Vertrauen. Ja. Und das wird dauern. Das ist jetzt kein leichter Fix. Mhm. Und da hilft auch jetzt nicht irgendein großes Fiskalpaket, so eine Bazooka und alles wird gut. Nein. Es kann das Feuer mal kurz anfachen, aber es wird wieder ausgehen, wenn die Strukturprobleme nicht gelöst
sind. Und da ist halt wäre jetzt auch mein Antwort. Natürlich kann China sich immer selber helfen. Dafür ist da zu viel Potenzial. Aber der Unterschied eben zu den vergangenen 10, 15 Jahren ist, diese Vertrauenskrise haben wir jetzt schon eine ganze Weile, dass man natürlich den Eindruck hat, bei dieser Regierung in Peking ist man eben jetzt wieder auf so einem anderen Trip. Hat man ja nun oft drüber auch gelesen, diesen Willen zum, jetzt kommt mal wieder ein Moment, wo man vielleicht ein bisschen mehr Markt und Privatwirtschaft zulässt, um Wohlstand und Ruhe reinzubringen. Da ist im Moment eher so wir machen jetzt hier die eiserne Hand.
Ich bin mir noch nicht so sicher. Also ich glaube, diese Messe ist da noch nicht gelesen.
Irgendwann wird mit Sicherheit der Druck zu groß. Das ist natürlich immer die Hoffnung.
Und zumindest etwas, wenn man mal einen optimistischen Case machen möchte, dann ist zum Beispiel jetzt auch die Reaktion auf die Marktreaktion über Weihnachten hinweg, als es da wieder diese Pläne gab, Online-Gaming zu regulieren, als dann die ganzen Tech-Werte abgeschmiert sind an den Börsen in Hongkong und Shanghai. Dass man dann tatsächlich da zurückgerudert ist und dass die Verantwortlichen dann auch ihren Job verloren haben. Ja. Also das ist, kann man durchaus auch sagen, es ist vielleicht ein Anzeichen dafür, dass die Entscheidungsträger auch in Peking langsam merken, dass sie ihre Herkulesaufgaben, die sie vor sich haben mit dem Immobilienmarkt und mit der Schwäche im Privatsektor, nur mit dem Markt und nicht gegen den Markt lösen können.
Mhm. Kommen wir mal von quasi everybody's Nicht-Darling, fällt gerade nicht das richtige Wort dazu ein, zum verlorenen Sohn, zu everybody's Darling in Asien. Das ist natürlich Japan. Seit Monaten ist irgendwie gefühlt jeder Japan-Investment-Fan. Und jetzt haben wir endlich dieses seit 89er All-Time-High auch geknackt. So, geht da noch was in Japan?
Also unserer Ansicht nach geht noch was, aber ich glaube, man sollte langsam etwas auf die Euphoriebremse treten. Ja. Und wenn man sich einfach mal überlegt, was hat jetzt auch zu diesem neuen All-Time-High geführt? Ja? Und man schaut sich jetzt mal die makroökonomische Entwicklung an, fällt halt wieder mal Folgendes auf. Ja? Es ist eigentlich nicht das Wachstumsumfeld in Japan, was jetzt so tosend ist, was jetzt wirklich toll ist. Im Gegenteil, man sieht gerade auch, wenn man das japanische Wirtschaftswachstum sich anschaut, dass wir ja so langsam auch diesen Schub von der pandemischen Erholung wieder verlieren. Der Konsum ist auch nicht mehr das, was er mal war vom Beitrag her. Das Einzige, was die japanische Wirtschaft zurzeit noch am Wachsen hält, ist der Export aufgrund des billigen Yens. Gut, man sieht jetzt auf der Inflationsseite, klar, man ist jetzt auch in den letzten Jahren jetzt aus dieser Deflation wieder rausgekommen, die Löhne steigen wieder, aber es ist nicht dramatisch. Aber es ist zumindest nochmal eine Erinnerung auch an die Investoren draußen, dass sich Wirtschaftswachstum nicht immer 1:1 in Gewinnwachstum übersetzen lässt. Ja? Ja. Sowohl im Guten wie auch im Schlechten. Ja? Das andere Beispiel ist China eben, wo wir halt auch seit über 10 Jahren erleben, die Wirtschaftsleistung hat sich verdoppelt, aber das Gewinnwachstum fast nicht vorhanden. Ja. Und Japan ist das Gegenteil. Also wir leben seit über 10 Jahren, dass sich die Gewinne dort sehr erfreulich entwickeln. Das heißt aber, da müssen andere Kräfte am Werk sein. Und was ist da am Werk? Für uns ist es immer noch die positive Auswirkung von Abenomics. Ne? Ja. Man erinnert sich noch, die Politik der 3 Pfeile. Ja? Man hat immer hauptsächlich über die ersten beiden Pfeile dann gerade auch mit der Geldpolitik gesprochen. Aber es waren ja auch Strukturreformen, die in Gang gebracht werden.
Die waren
werden.
Für alle immer zu kryptisch, ne? In der Wahrnehmung.
Ja, und auch eben sind halt auch längerfristig. Und weil man eben auch in der Politik dort entdeckt hat, und das gleiche im Prozess fängt übrigens jetzt auch in Korea an, dass zu viele Unternehmen einfach ein ineffizientes Kapitalmanagement haben. Ja. Wenn man sich mal überlegt, der MSCI Japan, 40% der Unternehmen dort sind net cash positiv. Mhm. Aber gleichzeitig ist die Eigenkapitalrentabilität einstellig, leicht unter 10.
Ja.
Und dann ist natürlich, erstens sind jetzt die Maßnahmen sind die Unternehmen aufgerufen, dass sie jetzt halt Pläne erstellen, dass
ihre Werte zu heben.
Die Bewertung zu heben, den Kursbuchwert über 1 zu schieben. und entsprechend auch zukünftig in der Governance besser zu werden, aktionärsfreundlicher zu werden.
Offener zu werden, ja.
Und ein Mittel dafür ist eben auch Aktienrückkauf, Ausschüttung. Ja. Und wenn man alleine in Japan, wenn man das mal rein so theoretisch durchrechnet, die Cashquote reduziert auf europäische und amerikanische Standards, also Richtung 20%, kann es dazu führen, eben, dass die japanischen Unternehmen einen ROE dann plötzlich von 12% haben. Mhm. Wenn man diesen höheren Eigenkapitalrendite hat, dann sind auch wieder höhere Multiples gerechtfertigt. Ja. Also das heißt, dieser Markt hat für uns weiterhin eben Potenzial nach oben. Aber, jetzt kommt das große Aber, und da muss man halt etwas Wasser in den Wein gießen. Die letzten Monate auch der Nikkei-Performance haben natürlich auch einen Turbo-Booster bekommen über die Währung. Ja. Der Yen war schwach und wir kennen schon seit Jahren die Korrelation Yen schwach, Aktien fest und auch umgekehrt. Und jetzt kommt halt noch ein paar andere Aspekte. Und dann sind wir wieder bei der Zinswende. Ja. Die Zinswende bei uns kommt von oben nach unten.
Ja.
In Japan
mutmaßlich nächste Woche kommt sie mal
Japan
von unten nach oben.
In Japan fängt sie an, langsam, wahrscheinlich auch in homöopathischen Dosen, von unten nach oben. Heißt aber trotzdem, dieses riesige Zinsdifferenzial, was sich gebildet hat in den letzten Jahren, wird wieder anfangen zu schrumpfen.
Ja.
Und das ist keine gute Nachricht für den Yen. Zumindest, dass er weiter schwach geht, sondern eher umgekehrt, dass er wieder stärker wird.
Mhm.
Das heißt also, dass da einiges vom Rückenwind für den japanischen Aktienmarkt verloren geht. Weshalb wir sagen, ja, aus Corporate Governance Gründen, aus Effizienzgründen und sehen wir den japanischen Markt durchaus noch weiter Potenzial. Aber
nicht mehr in diesen Raten wie die letzten
Monate. Zukünftig wird der Yen nicht mehr helfen.
Mhm.
Heißt aber zumindest auch für die Anlegerinnen und Anleger, wenn sie sich dem japanischen Thema nähern, durchaus dann auch die Sachen eher ungehatcht als währungsgehatcht angehen. Denn der Yen ist unserer Ansicht nach eine der billigsten Währungen, die es gibt.
Ja.
Was natürlich auch eine Handlungsempfehlung ist für alle Touristen, wenn sie mal nach Japan wollen, das vielleicht jetzt
es steht ganz oben relativ, auf meiner Liste,
relativ früh zu machen.
Vielleicht ist das dieses Jahr mal ein Thema. Ja, ja. Dieses Jahr war ich eigentlich auf der anderen Seite, währungstechnisch ganz unclever. Ich war in New York im Februar und eigentlich hätte ich in die andere Richtung müssen, das stimmt schon. Andererseits muss man natürlich auch sagen, ich hatte jetzt letzte Woche, glaube ich, war es erst eine Grafik vor der Nase, dass in Japan, im MSCI Japan, immer noch weit über 40% der Unternehmen unter KBV 1 notieren, ne? Trotz der unglaublichen Rallye, die wir die letzten das letzte halbe Jahr gesehen haben. Also da ist schon immer noch ganz schön viel Wert zu heben. Das ist
selbst
für japanische Verhältnisse.
Da ist noch Wert zu heben und das erklärt auch, warum zum Beispiel der japanische Markt auch im vergangenen Jahr ein Value-Markt war.
Ja.
Ich meine, in einem Jahr, wo die glorreichen 7 und die Tech-Werte dominiert haben, hat in Japan Value dominiert und hat dann über 7% Wachstum und Growth outperformed.
Mhm.
Das wird sich jetzt auch ein bisschen verändern. Also diese Value-Unternehmen, die jetzt die Effizienz steigern können, werden weiterhin ein gewisses Potenzial haben. Aber ich denke, jetzt wird auch der Yen einen gewissen Favoritenwechsel auch einläuten können. Das heißt, auch die sehr zyklischen und teilweise auch günstig bewerteten Exporteure werden nicht mehr ganz so positiv dastehen zukünftig. Und ein stärkerer Yen bevorzugt dann auch durchaus auch mehr die binnenwirtschaftlich orientierten Titel, die dann eher auch bei uns im Wachstumssegment zu finden sind. Also da könnte durchaus jetzt zukünftig eine etwas größere Balance stattfinden und auch eben das Wachstum, was jetzt so längere Zeit in Japan hinterhergelaufen ist, den Faktor auch wieder mehr nach oben bringen.
Ich meine, diese ganzen starken Lohnzuwächse, die ja quasi mehr oder weniger angeordnet wurden, bei den großen Konzernen hat man da ja ganz viele spannende Beispiele gesehen, um wie viel die ihre Gehälter anheben mussten. Toyota jetzt irgendwie mit Rekordanhebung auch. Das sollte der Binnenkonjunktur schon so ein bisschen unter die Arme greifen können, ne?
Das sollte der Binnenkonjunktur unter die Arme helfen. Wenn dann eben dann auch über eine stärkere heimische Währung dann auch der Inflationsdruck nachlässt, heißt dann auch auf realer Ebene, dass der Reallohn dann auch wieder eine erfreulichere Entwicklung nimmt, die Kaufkraft steigt.
Ja.
Und das ist dann eben genau das, was dann auch den Konsum befördert. Und zumindest kurzfristig, wenn eben dann auch jetzt der Tourismus gefördert wird, ist das auch nochmal etwas, was in der nächsten Zeit vielleicht auch nochmal positiv für die Binnenkonjunktur beitragen kann.
Da ist natürlich die Frage, hast du schon Japan-Reise gebucht für euch im Sommer?
Noch nicht, aber es steht hoffentlich nicht zu spät für nächstes Jahr.
Aha, siehst du, hast du schon, gell? Ja, aber warst du schon mal in Japan?
Ich war schon in Japan, aber es war schon länger her, aber es war bei einer ähnlich schwachen Währung, ja.
Ah, okay. Ja, das, ich sehe schon, da kommt der clevere Marktstratege, auch im Privaten durch. Ja, lass uns mal quasi rüberkommen in unsere westliche Hemisphäre, mal ein bisschen den Gesamtmarkt angucken, vielleicht eher aus den USA kommend, da gibt es Spannenderes zu berichten. Ja, bisher das Jahr lief natürlich doch nochmal eine ganze Ecke besser und optimistischer, als man das zu Jahresbeginn so denken konnte. Da ist man schon auch verhalten optimistisch ins Jahr mit all den üblichen schauen wir mal mit einer frühen Zinswende, ob da nicht doch vielleicht eine härtere Landung kommt, als wir das gedacht haben. Und eigentlich ist der Markt jetzt nur durchmarschiert. Man sagt immer so schön, dass ich sag's, du musst es nicht sagen, Momentum is a bitch. Heißt, sowas geht einfach immer, Kuss aufwärtsbewegen gehen doch immer länger, als man das so gemeinhin denkt. Ne? Hat dich das überrascht, dass wir mit so einer Stärke durch die ersten zweieinhalb Monate marschiert sind?
Sagen wir so, wir sind durchaus konstruktiv ins Jahr gegangen,
ja,
wo wir sagen, also da ist da die Aktienrallye, die hat durchaus auch noch mal weiter ein paar Beine zu gehen und weiter zu laufen, weil einfach auch auf der konjunkturellen Seite jetzt erstmal eine große und tiefe Rezession erstmal nicht in Sicht ist.
Ja.
Und solange das der Fall ist, laufen in der Regel Bullenmärkte weiter, ja, mit gewissen Schwankungen, mit Rücksetzer, aber normalerweise ist dann die Tendenz nach oben. Und das geht zurzeit hat natürlich ein sehr starkes Momentum bekommen, gerade auch nochmal durch den Tech-Bereich, durch die glorreichen Sieben. Und da fängt es dann langsam an, wo wir sagen, da ist so ein gewisser Bereich, fängt an, etwas heiß zu laufen. Weshalb wir jetzt gerade auch, wenn wir für den Rest des Jahres schauen, für 24, der Meinung sind, wir sollten jetzt uns mal ein bisschen wegdiversifizieren von diesen Technologie-Champions, von diesen glorreichen Sieben und einfach mal so eine Etage tiefer schauen. Ja. Nicht zwei Etagen tiefer, das ist vielleicht noch etwas zu früh, aber eine Etage tiefer, weil ich bin der Meinung, es gibt in Europa und es gibt in den USA mehr als sieben glorreiche Unternehmen, die halt.
Die es ja auch nicht mehr sind, es bröckelt ja auch schon.
Die halt,
sind
ja jetzt
sind es drei Unternehmen.
Jetzt sind es
drei Fab, eigentlich. Oder Fantastic Four.
Jetzt sind es die Fab Four, jetzt müssen wir wahrscheinlich die nächsten Wochen und Monate Beatles-Lieder immer anhören.
Genau.
aber Spaß beiseite. Ich denke, hier sieht man schon einen gewissen Trend, ja. Und da sind wir auch fest davon überzeugt. Einige dieser glorreichen Sieben haben tatsächlich auch ihre hohen Bewertungen verdient und die werden da reinwachsen.
Ja.
Aber nicht alle.
Ja.
Und auf der anderen Seite wird man auch sehen, wie sich dieser KI-Zyklus und dieser KI-Boom verbreitern wird. Ja? Wie eben jetzt nicht nur die Software- und die Infrastrukturhersteller davon profitieren, sondern immer mehr auch die Anwender.
Ja.
Und das heißt, das ist dann genau so ein Punkt, die Unternehmen, die das dann erfolgreich dann anwenden und implementieren und auch erfolgreich in KI investiert haben, dadurch einen Konkurrenzvorteil haben, die können dann zukünftig auch nochmal sehr stark profitieren. Und die sind jetzt momentan von den Bewertungen höchstwahrscheinlich auch sehr viel tiefer bewertet als die jetzigen Stars. Oder manche Unternehmen sind vielleicht jetzt noch gar nicht groß bekannt. Also das ist bei allen technischen Revolutionen sieht man das, dass sie am Anfang relativ eng anfangen, aber dann beginnen sich zu verbreitern. Und das ist genau auch unser Szenario, was wir haben, wo wir sagen, ja, wir haben jetzt so die Pioniere, die jetzt davon profitiert haben, die sehr viel Vorschusslorbeeren bekommen haben. Aber die zukünftigen Profiteure werden eher auch mehr in der Breite und differenzierter über die Branchen hinweg zu finden sein.
Ja.
Weshalb es für uns einfach wichtig ist, da jetzt mal etwas tiefer zu gehen, etwas breiter in den Markt rein und dort jetzt vielleicht auch sich die nicht anspruchsvollen Bewertungen dann auch zu sichern, ja, weil der Markt ist zwar optisch im Durchschnitt teurer geworden,
ja,
aber wenn wir mal die ex-glorreichen sieben Bewertungen anschauen, sind wir da im Durchschnitt. Ja. Ja? Wir sind da jetzt nicht besonders teuer. Und für ein konstruktives wirtschaftliches Umfeld, wo jetzt bisher keine jetzt wirtschaftlichen Katastrophen am Horizont sind, ist das durchaus weiterhin ein attraktives Einstiegsumfeld.
Wie seht ihr das, was so die ganzen zurückgebliebenen Sektoren angeht? Ich will jetzt nicht von Sektorrotation reden. Ich wäre jetzt wie du und den, wird den meisten so gehen, die guten Techies, die eben das auch mit Wachstum untermauern und auch mit Gewinn untermauern, die werden jetzt nicht abgegeben, sondern es wird eben selektiert, wie wir das bei den magischen Sieben quasi schon sehen.
Ja.
Aber wie ist es so mit den ganzen zurückgebliebenen Branchen? Ich hatte hatte jetzt zum Beispiel ganz vorneweg eine ganz interessante Grafik über die letzten 20, 25 Jahre, immer Phasen, wenn wir eine sehr hohe Marktkonzentration hatten, also keine wirkliche Marktbreite hatten, wie wir das jetzt im Moment haben, ist tatsächlich, es gab es 6 Mal, glaube ich, seit in den letzten 20 Jahren, und davon war es eigentlich in quasi das Ende dieser Marktkonzentration, war in 4 Fällen, dass Small Caps outperformed haben. Und nur in 2 gab es quasi ausgelegt durch diese Marktenge dann eine große Korrektur für den Gesamtmarkt. Das ist ja immer so dieses Drohgebärde gewesen, ein sehr enger Markt kann auch natürlich dann plötzlich alles in den Keller ziehen. War tatsächlich historisch in den letzten 25 Jahren gar nicht so oft der Fall. Ja. Ist die Frage, kriegen wir nochmal so ein Revival bei den Small Caps vielleicht im Laufe des Jahres, wenn wir konstruktiv in der Wirtschaft bleiben?
Im Verlauf des Jahres kann es spannend werden, aber wir halten das noch zurzeit für etwas früh und verfrüht. Wenn man mal das Gesamtkonjunkturbild nimmt, dann sehen wir jetzt so die nächsten Quartale eher, dass wir eine Phase der Verlangsamung des Wachstums bekommen. Ja? Die US-Wirtschaft, die kommt von ihrem Zuckerrausch runter.
Ja.
Und das heißt, das Umsatzwachstum auch der Unternehmen wird etwas schwächer werden. Und wie wir es jetzt auch die letzten Wochen bei uns auch merken, der Lohndruck ist immer noch da, gerade auch von der organisierten Arbeit. Das heißt, das Thema Margendruck ist für uns immer noch aktuell.
Ja.
Und das heißt also auch für uns, gerade nachdem wir jetzt auch in dieser Aktienmarkt-Rallye in den letzten fast 6 Monaten eine sehr starke zyklische Komponente gesehen haben, wo die Zykliker richtig nach oben gerissen sind, dass wenn wir mal aus Mikrosicht die Unternehmen uns anschauen, werden wir sogar Stück für Stück jetzt auf die defensive Seite des Marktes gedrängt. Also auch die vernachlässigten Unternehmen, die Gesundheitsunternehmen,
Pharma,
die Gesundheitsunternehmen, die Versorger, teilweise jetzt auch schon wieder die Verbrauchsgüter und Unternehmen. Also diese Bereiche, die jetzt so etwas performancetechnisch ins Hintertreffen geraten sind, sehen für uns wieder auch attraktiver aus. Und wenn man das vielleicht noch subsumieren möchte, dann sind das halt auch oftmals starke Dividendenzahler. Also auch so Dividendentitel für uns in dieser Phase durchaus attraktiv. Es ist für uns noch zu früh, jetzt wirklich wieder auf die Zyklik, die starke Zyklik, und dann gerade auch auf die Small Caps zu setzen. Und zumindest auch, wenn man mal die letzten 3 Zyklen und sich anschaut, auch mit den Rezessionen, war es oftmals dann damals so in der Rezession ein guter Zeitpunkt, Small Caps zu kaufen. Genau. Nicht vor der Rezession. Ja. Und das heißt jetzt in der Phase, solange diese Abschwächung noch so im Gange ist und man noch nicht so genau weiß, wann der neue Zyklus beginnt, ist es vielleicht noch etwas verfrüht, auf die Small Caps zu setzen. Wobei wir natürlich auch sehen, dass von der Bewertungsseite her die Bewertungsprämie der Small Caps komplett verschwunden ist.
Ja.
Also im Vergleich zu den Large Caps waren sie selten so günstig. Wobei als letzte Fußnote ich noch anmerken müssen, sie haben sich aber leider auch über die letzten 20 Jahre qualitativ verschlechtert.
Gerade wollte ich es nämlich sagen. Wir hatten letzte Woche ein Nebenvideo gemacht und da ein paar Grafiken auch gehabt. Russell 2000, der Anteil der Unternehmen, die rote Zahlen schreiben, ist rekordhoch mit, glaube ich, 60% oder 65%.
Das ist eine strukturelle Veränderung. Also wenn wir auch mal das Gewinnwachstums uns anschauen zwischen Small Caps und Large Caps und das mal schauen, die letzten 20 Jahre, sieht man da, dass eigentlich im Durchschnitt immer noch die Small Caps stärkeres Gewinnwachstum haben. Aber wenn wir die letzten 10 Jahre betrachten, da schon nicht mehr. Mhm. Und da ist etwas passiert. Und meines Erachtens sind es 2 Dinge, die das beeinflusst haben. Das eine ist eine immer größere auch Regulierung, die an den öffentlichen Märkten stattgefunden hat, immer größere Anforderungen für die Unternehmen, für Transparenz und Reporting und Bilanzerstellung.
Ja. Nicht nur ein rein deutsches Phänomen, by the way.
Was viele Unternehmen dann auch auch abschreckt, auch junge Unternehmen, Wachstumsunternehmen, da an die Börse zu gehen.
Ja.
Und das geht ein Hand in Hand mit der zweiten Entwicklung, der Aufstieg von Private Equity.
Mhm.
Private Equity ist so viel größer geworden in den letzten 20 Jahren, dass natürlich auch viele, auch junge Wachstumsunternehmen gar nicht mehr die Notwendigkeit haben, an die Börse zu gehen, um ihr weiteres Wachstum zu finanzieren.
Ja.
weil sie sagen, oh, warum soll ich mir das antun? Ja? Und die Private Equity Gesellschaften stehen Schlange, um mich zu finanzieren. Ich komme auch so zurecht. Mhm. Und das führt zu so einer gewissen Negativauslese in diesem Segment. Man merkt es auch bei der Sektorkomposition. Ja? Was sind, wenn man ein Small Cap Universum mit dem Large Cap Universum vergleicht, ist das größte Übergewicht der Small Caps im Industriesektor, das zweitgrößte im Immobiliensektor. Ja? Und wo ist man Untergewicht? Wo ist Untergewicht? In Tech, ja. Kommunikation, ja. Gesundheit. Ja? Also eigentlich die Branchen, wo so ein bisschen Schmackes drin ist, wo man zukünftig mehr Wachstumspotenzial hat, die sind leider etwas unterrepräsentiert. Und deshalb sollte man auch trotz günstiger Bewertung nicht davon ausgehen, dass man auf alte Bewertungshöhen zurückgeht, weil eben eine Qualitätsverschlechterung stattgefunden hat.
Oder halt die nächste Flut auch wieder alle Boote anhebt, wie man das so in den vergangenen Zyklen so gesehen hat. Ne? Interessant, ja. Inwieweit natürlich, muss man ja auch dazu sagen, ich meine, dieses Small-Caps-Thema, da reden wir ja auch schon wieder seit einem Dreivierteljahr, glaube ich, drüber, dass das irgendwann mal ein Thema werden könnte. Andererseits muss man auch sagen, was dem Ganzen, wie du sagst, auch so ein bisschen die Fantasie nimmt, ist natürlich auch das nicht mehr ganz so euphorische Zinsumfeld. Also die, ne, wir werden so Stück für Stück preisen wir jede Menge Zinssenkungen für dieses Jahr, die man so mal sich erträumt hatte, aus. Das heißt, da ist, weil natürlich bei den Nebenwerten da auch der größere Hebel ist auf der Zinsseite, da kommt natürlich jetzt da nicht so viel Bewegung rein, wenn halt nur in Anführungszeichen, wer weiß, wie viel es dann am Ende werden, 2 oder 3, 0,75 Prozentpunkte runtergehen. Das ist halt was anderes als 1,5 Prozentpunkte, ne?
Absolut, ja. Und das ist halt auch nochmal ein Unterschied zwischen den Small und den Large Caps, die Finanzierungsstruktur. Ja. Die ist bei den Small Caps sehr viel kurzfristiger.
Mhm. Also sehr viel auch variabel, ne?
Richtig. Ja. Während der Großteil der Finanzierung bei den Large Caps über 5 Jahre sind. Mhm. Und das heißt jetzt auch, die sind da sehr, sehr viel zinssensibler. Und jetzt auch so diese Hoffnungsrallye, die man jetzt auch im November, Dezember hatte bei den Small Caps, als dann der Markt richtig euphorisch wurde. Erstens, die Rezession wurde ausgepreist. Und die zweite Euphorie war dann eben die Zinssenkungseuphorie. Da wacht man langsam in der Realität auf, ja? Dass man eben nicht beides haben kann. Das funktioniert einfach nicht. Ja? Man kann nicht ein Soft Landing und keine Rezession haben und dann erwarten, dass die Zentralbanken massiv die Zinsen senken, weil aus irgendwelchen wundersamen Gründen die Inflation verschwindet. Mhm. Das ist halt nicht so. Ja. Und die letzten Prints bei der Inflation haben schon gezeigt, dass da doch so eine gewisse Hartnäckigkeit drin ist. Wir sind zwar jetzt einen weiten Weg nach unten gegangen, aber wir hängen halt immer noch so bei ungefähr 3% rum, was 1% über dem Zentralbankziel ist. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo wir uns momentan sind, dass man da realistisch sein muss. Man kann nicht beides haben. Ja? Und ein Soft Landing, wir haben nicht viel Erfahrung, aber die Erfahrung, die wir haben aus den 90er Jahren, zeigt halt, in einem Soft-Landing-Szenario gab es in den 90er Jahren nicht mehr als 2 Zinsschritte. Ja, und deshalb sehen wir durchaus jetzt 3 Zinsschritte als einen vernünftigen Tarif an, einen vernünftigen Rahmen für 2024. Aber wenn wir Richtung 25 schauen, kann man sogar nicht ausschließen, dass wir durchaus auch Reflationsrisiken haben, dass die Inflation auch wieder ansteigt.
Ja.
Und das ist, wo wir halt sagen, in diesem Szenario noch, es ist halt noch etwas zu früh, jetzt hier voll auf die Zyklik zu gehen und deshalb eher in die Large Caps, etwas weg von den Super Mega Caps und den Stars und vielleicht auch etwas defensiver dann auch in der Sektorkomposition Dividendenzahler, dann sollte man durchaus gut unterwegs sein.
Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, also es gibt ja schon wieder die ersten, ich glaube jetzt nicht dran, aber es gab ja schon die ersten, die schon sagen, der nächste Zinsschritt, wir erinnern uns, geht eher nach oben als nach unten. Gab es auch schon, also mit einer Wahrscheinlichkeit von natürlich nur so 15% war es der frühere Finanzminister der USA. Aber es gibt eben doch schon sehr viele Stimmen, die natürlich vor allem, du hast es auch gesagt, Inflation, jetzt erstmal natürlich die letzten Monat-zu-Monat-Werte sind eher wieder am Steigen. Vor allem natürlich die Mietpreiskomponente kommt so gar nicht runter. Da ist schon auch ein bisschen Druck auch jetzt im Moment in die andere Richtung, ne? Ja. Was ja alles noch mal ein bisschen nach hinten schieben würde, Wahl hin oder her.
Ja, wobei ich eigentlich gerade auch, was noch mal die Miet- und Wohnraumkomponente in den USA, ich so einen gewissen Optimismus habe, dass es in den nächsten Monaten doch nachzieht und nachlässt.
Ja.
Also das ist halt so ein bisschen ein opages Konzept dann auch mit der Eigentümermiete, die da kalkulatorisch berechnet wird. Was zumindest so in den Erfahrungen, die wir haben, aufzeigen, dass sie oftmals etwas der realen Entwicklung hinterherhinkt. Und jetzt haben wir ein starkes Nachlassen des Mietauftriebes in den USA jetzt gesehen. Und von der Seite erwarten wir, dass genau diese Supertanker auch der US-Inflation, die ja 33% vom Warenkorb ausmacht, die immer noch relativ jetzt sticky und inflationär ist, dass das in den nächsten Monaten runterkommt. Das heißt also, wir sehen von der Dienstleistungsinflation, dass da eine Entspannung stattfindet und dass es genug sein wird, der Fed eine Rechtfertigung zu geben, die Zinsen zu senken.
Ja.
Aber es ist halt eben dann die Balance. Es wird eher nicht die Rechtfertigung geben,
für den Durchmarsch nach
richtig
unten,
kräftig nach unten zu gehen, sondern moderat, um natürlich auch aus dem Wirtschaftssystem so gewisse Restrisiken dann auch versuchen rauszunehmen. Weil das darf man auch nicht vergessen. Wir tun so, als ob der stärkste Zinsanstieg der letzten 40 Jahre überhaupt keine negativen Konsequenzen hat.
Ja.
Und das ist aber nicht der Fall. Wenn man mal alleine bei den Gewerbeimmobilien reinschaut, schlummern da erhebliche Risiken.
Ja.
Und das ist halt eben auch, wo die Notenbank eine gewisse Balance finden muss, wo sie sagt, ja, die Preisrisiken lassen nach, aber wir haben durchaus immer noch ein Risiko eines finanziellen Unfalls, weshalb so eine moderate Lockerung der Geldpolitik durchaus eine angebrachte Politik sein kann. Und das ist unser Kernszenario, was wir haben. Aber es besteht die Gefahr, wenn wir hinten rausgehen Richtung 25, dass durchaus dann die Inflation hartnäckig bleibt. Und es dann der Fed die Legitimation nimmt, weitere Zinssenkung zu machen. Was dann eben für die Märkte ein gewisses Risiko wäre, wenn die ganzen 25er Zinssenkungen, die momentan noch eingepreist sind, die dann ausgepreist werden.
Ja. Das ist im Moment, ist das alles relativ entspannt, weil alle drauf schauen, dass das Wirtschaftswachstum relativ stabil ist und die Unternehmensgewinne damit stabil sind. Und deswegen hat man das recht locker hingenommen mit dieser, und deswegen hat man ja auch so dieses Auseinanderlaufen zwischen Anleihe und Aktienkurse im Moment, die letzten 6-8 Wochen, ne? Und das haben wir natürlich nächstes Jahr nicht mehr.
Ja, und ich bin auch fest davon überzeugt, dass eben diese Zinserhöhung nicht spurlos vorübergehen. Wir haben ein paar Komponenten eben jetzt gesehen, auch in den letzten 12 Monaten, die auf der positiven Seite unterschätzt wurden.
Ja? Ja.
Also vor einem Jahr hat man hauptsächlich darauf geachtet, was kostet das Ganze jetzt. Ne? Die Hypothekenkosten steigen, die Finanzierungskosten für die Unternehmen steigen. Aber was man ganz vergessen hat, ist, es gibt auch eine Einkommensseite beim Zins.
Ja. Ja?
Dass eben auch die Zinseinkommen kräftig steigen.
Mhm.
Und wenn man jetzt dann noch den Unterschied nimmt, dass sehr viele Unternehmen sich in der Pandemie nochmal langfristig billig refinanziert haben,
ja,
oder auch in den USA die meisten inzwischen eine 30-jährige Hypothek haben und auch da sich in den letzten Jahren die finanziert haben, dann sieht man, dass dieser Zinsanstieg noch nicht so schlagend wird.
Mhm.
Wir haben sogar den paradoxen Fall, dass die Nettofinanzierungskosten für die Unternehmen im vergangenen Jahr gefallen sind,
ja,
und nicht gestiegen.
Was nicht sein könnte normalerweise.
Ja, aber das wird sich dieses Jahr drehen. Und das ist genau der Punkt. Je länger der Zins oben bleibt, desto mehr rutschen Haushalte, Unternehmen in dieses Refinanzierungsfenster rein.
Ja.
Und desto bremsender und schädlicher dann auch für die Wirtschaft wird das. Während der Einkommenseffekt auf der anderen Seite dann auch an Kraft verliert.
Mhm.
Und ich glaube, das ist so, wo wir 24 so langsam den Wendepunkt sehen, dass diese restriktive Geldpolitik langsam ihre bremsende Wirkung entfaltet und was dafür eben dann sorgt, dass das Wirtschaftswachstum, was bisher noch so robust und rosig erscheint, eben an Fahrt verlieren wird.
Ist aber ein gefährliches Gebilde, wenn wir natürlich feststellen müssen, und dafür gibt es ja durchaus Gründe, dass die Inflation ein bisschen vielleicht länger sticky bleibt bei 3-3,5%. Gibt ja auch auf der Industriepreisseite ist ja auch schon wieder ein bisschen ein paar Anstiege zu sehen. Also es gibt ja auch was reindrückt in diese Inflation. Und dann kann die Notenbank nicht dagegen arbeiten. Das ist aber ein gefährliches Gebilde dann für weiter perspektivisch gesehen, wenn es dumm läuft. Muss nicht das Basisszenario sein.
Also ich denke, das stellt halt auch auf der Investorenseite, auf der Anlegerinnen- und Anlegerseite halt die Herausforderung, dass man die Inflationsrisiken nicht vollkommen vergessen sollte.
Ja.
Und das hat man am Anfang des Jahres noch getan.
Ja.
Also da hat man gedacht, das Inflationsrisiko ist rein asymmetrisch. Ja? Es geht nur eigentlich eher nach unten.
Mhm.
Und jetzt mit Blick gerade auch in das nächste Jahr hinein, sind dadurch dieses Reflationsthema ist noch nicht vom Tisch.
Ja.
Dieser Inflationsgeist ist noch nicht in der Flasche drin.
Mhm.
Und das aus Portfolioperspektive heißt das, man muss da durchaus auch zweigleisig weiterfahren. Man muss den Rezessionsschutz drin haben, den Deflationsschutz, indem man durchaus auch qualitativ höherwertige Anleihen von der Duration etwas länger geht. Aber auf der anderen Seite sollte man auch schauen, dass man auf der Inflationsschutzseite etwas hat. Das kann man dann über Sachwerte, über Infrastrukturinvestment, Transportinvestment oder eben auch über Makro-Hedgefonds tun, die eben nicht nur den Vorteil haben, dass sie relativ unkorreliert zu Aktienrisiken sind, sondern teilweise sogar negativ korreliert zu Anleihenrisiken sind. Und das hat man ja auch 22 gesehen. Ja?
Mhm.
Also das Einzige, was die Stellung gehalten hat und nicht mit in den Keller gerauscht ist, waren eben auch die illiquiden Anlagen, waren die Immobilien, waren die Sachwerte, waren teilweise die Hedgefonds, die das hatten, das Portfolio stabilisieren konnten. Ja? Und ich glaube, das bleibt auch weiterhin, wenn man nach vorne schauen, der richtige Weg, dass man sich bewusst ist, dass die Risiken zweiseitig sind und dass dieser Pfad der Zinswende nicht so breit und bequem ist, wie man sich das vielleicht gedacht hat, sondern dass es durchaus auch Risiken gibt, dass wir in einem Jahr vielleicht doch auch wieder sogar über Zinserhöhungen sprechen.
Ne? Mhm. Warum tut sich als Kontrastprogramm Europa oder in dem Fall die Europäische Zentralbank so schwer, eigene Entscheidungen zu treffen? Weil wir haben ja hier eine völlig andere makroökonomische Situation. Wir haben irgendwie kein Wachstum mehr. Wir müssten ja ganz anders irgendwie uns Fragen stellen, in dem Fall jetzt aus Notenbank-Sicht, als die Amerikaner. Stattdessen warten wir halt wieder mal drauf, was die da drüben so machen. Und dann machen wir halt hinterher.
Ich wäre jetzt nicht so streng mit der EZB.
Also,
ich glaube schon, sie hat erstens einen
anderen... Aber mit der Rhetorik hat sie gewartet, bis Powell auch Moderator wurde in seiner Rhetorik.
Sie hat einen anderen Auftrag. Eben auch der Preisstabilität. Und ich denke eben auch, die Situation ist halt in der Eurozone sehr, sehr viel komplexer.
Ja.
Und man muss weiterhin darauf achten, dass wir eine gemeinsame Geldpolitik finden, die so vielen Staaten wie möglich eben auch innerhalb der Eurozone gerecht werden. Das ist so die eine Herausforderung, die wir haben. Und das andere ist eben, dass vielleicht auch, gerade auch was das Zinsumfeld betrifft, die Inflationsrisiken gar nicht so gering sind in der Eurozone. Und wir haben zwar geringeres Wachstum, manches ist strukturelle Probleme.
Ja.
Ein anderes Thema, was teilweise zu wenig auch gesagt wird und auch kommuniziert wird, ist, ein nicht unerheblicher Anteil auch von diesem überdurchschnittlichen US-Wachstum kommt von einer unheimlich expansiven Fiskalpolitik der letzten 20 Jahre.
Ja.
Man muss sich nur mal den Schuldenstand anschauen, wie er sich in den USA entwickelt hat in den letzten 20 Jahren und in der Eurozone. Das sind wir eigentlich schon ein Hort der Stabilität. Ja?
Mhm.
Und das heißt, die Inflationsgefahren sind durchaus gegeben. Und wir haben gerade auch auf der Lohnseite eine sehr, sehr positive Dynamik zurzeit. Und das birgt natürlich gewisse Risiken, wo auch da die EZB abwägen muss, wie verhält sich es jetzt mit den Preisrisiken und den Inflationsrisiken, die wir haben. Und ich denke, sie macht da momentan durchaus einen vernünftigen Kurs, schlägt sie ein, dass sie auch etwas abwartet und sagt, es ist noch zu früh zu agieren, auch wenn das Wachstum schwach ist. Und wir warten mal ab, wie sich die preisliche Lage weiterentwickelt, weil auch da besteht durchaus die Gefahr, dass wenn das auf dieser Lohnseite so weitergeht wie bisher mit den großen Anstiegen und wir werden dieses Jahr in der Eurozone einen kräftigen Anstieg im Reallohn bekommen, dann können das durchaus Inflationsrisiken sich aufbauen, die dann später nochmal viel drastischere Schritte nach oben dann erwarten lassen. Und deshalb ist es besser, jetzt etwas abzuwarten und nicht zu schnell agieren. Und ich denke, man ist zurzeit gut beraten, so im durchaus auch im Tandem mit den USA bei der Zinspolitik zu agieren.
Mhm. Aber hattest du für dich nicht den Eindruck, dass die so die letzten Auftritte der EZB so ein bisschen ratlos daherkamen? Also es war so ein bisschen, finde ich, nicht so ganz souverän, in Anführungszeichen.
Ich weiß es
keine
nicht.
Keine großen Patzer, alles politisch rhetorisch sauber, aber es ist schon so, fehlt so ein bisschen, wir wissen, was wir tun.
Es ist auch zurzeit nicht einfach.
Ja,
weil viele.
Aber zum Beispiel so ein Paul macht das jetzt relativ clever und geschickt.
Die haben ja auch massiv misskommuniziert. Das war auch nicht.
Absolut.
Darf man auch nicht vergessen. Im letzten Jahr im Mai, wo sie völlig falschen Eindruck gemacht und wo sie dann wieder verbal zurückgerügelt haben. Also das, es ist nicht einfach, der Job. Und man kann durchaus auch mal teilweise auch mit dem, was man sagt, eine falsche Wirkung erzeugen. Dagegen ist man nicht gefeit. Aber ich glaube auch, weil bei der EZB ist es durchaus fair, wenn man jetzt kein klares Bild hat. Mhm. Weil natürlich auch der weitere Inflationsfortgang eine Rolle spielt. Wie geht es weiter mit der Fiskalpolitik? Wie expansiv werden die Staaten sein? Werden sie sich zurückhalten? Mhm. Werden sie tatsächlich sparsamer werden? Oder eben nicht. Ja. Ja? Und wenn sie das nicht sind, bleibt der Inflation und die Inflationsrisiken hoch und muss der Zins eventuell eher weiter oben bleiben. Oder wie geht es weiter auch auf dem Arbeitsmarkt? Wie sieht es da mit den Lohnforderungen? Wie sind die Tarifparteien? Wie agieren die? Also das sind durchaus einige Unsicherheiten dabei, die es nicht so einfach machen, da jetzt zu sagen, das ist der richtige klare Pfad, diese breite Straße, auf die wir gehen. Es ist tatsächlich eher so ein ganz schmaler Pfad, auf dem wir wandeln, wo zurzeit die Risiken bestehen, dass wir links oder rechts runterfallen.
Ja. Mm-hmm. Gut, man muss genau fairerweise natürlich sagen, haben sehr viele unterschiedliche Geschwindigkeiten im Moment Europa. Man muss ja auch mal, wenn wir auf die Aktienmärkte kommen, sagen, zweitbester Markt nach Japan war der MIP. Wer hätte das gedacht seit Jahresanfang?
Ja.
Mit einer Wahnsinns-Performance. Hättest du auch nicht erwartet, oder?
Ja, es ist zurzeit schön zu sehen. Gerade auch, dass die lange gescholtene Peripherie plötzlich teilweise zum Performance- und Wachstumsträger wird.
Genau.
Ja?
Auch wenn man ausgerechnet Italien.
Wenn man das Wirtschaftswachstum auch anschaut, Spanien oder Griechenland. Ja? Ja. Also das ist Ländern, denen wir vor 10 Jahren Ratschläge erteilt haben und sie teilweise befolgt haben, sehen jetzt die Früchte ihrer Reform. Mhm. Was für uns vielleicht auch wieder ein Ansporn ist, dann auch zu sagen, ja, vielleicht ist es jetzt für uns an der Zeit, jetzt wo wir so langsam die rote Laterne haben, auch da wieder etwas marktreformtechnisch tätig zu werden und mehr Reformen und dann auch wieder die Weichenstellung etwas günstiger zu legen. Und für mich auch wieder ein schönes Zeichen. Ja, was hat man vor 10 Jahren gedacht, was alles zu Ende geht und in die Luft fliegt und die kommen nie wieder zurück und alles am Ende.
Ja.
Und jetzt merkt man eben, wenn man richtige Änderungen und richtige Maßnahmen tätigt, kann man in gar nicht so langer Zukunft eben den Karren auch wieder rumreißen.
Ja. Ja?
Und ich glaube, das ist auch durchaus eine optimistische Botschaft, die man da auch haben kann, wenn man sieht, wie sich jetzt einige Volkswirtschaften in Südeuropa entwickeln.
Mhm. Aktienuniversumseitig muss man ja eigentlich sagen, wenn so Länder wie Deutschland oder Frankreich, die es ein bisschen schwer haben im Moment und natürlich strukturell auch anders sind, da brauchst du eigentlich nur drauf, die kannst du eigentlich erst wieder anpacken, wenn der Welthandel wieder läuft, ne? Weil Export läuft und alle anderen sind irgendwie attraktiver.
Ja, und da muss man vielleicht gar nicht so lange warten darauf. Man sieht zuerst das zarte Pflänzchen, dass sie so etwas tut. Gerade auch in einem Bereich der Wirtschaft, der tatsächlich so in einer Art Rezession jetzt war, nämlich der Industrie und im verarbeitenden Gewerbe.
Ja.
Da war die Stimmung und ist die Stimmung seit fast 1,5 Jahren schlecht.
Mhm.
Aber hier sieht man, wenn man so die letzten Einkaufsmanager-Indizes sich anschaut, dass sich die Stimmung beginnt aufzuhellen.
Ja.
Dass die Auftragseingänge, die sehr schwach waren, jetzt anfangen, sich etwas zu verbessern. Dass wir beispielsweise auch, wenn wir mal in die Volkswirtschaften reinschauen, nach Korea schauen, sehen, wie die Exporte da plötzlich beginnen, nachdem sie jetzt längere Zeit kontrahiert haben, auch wieder zu steigen.
Ja.
Und koreanische Exporte sind immer ein ganz interessanter Indikator für mich, auch so als Frühindikator für den Welthandel, auch für die Industrie. Weil die koreanischen Produkte auch in der Produktionskette relativ früh angewendet werden. Mhm. Und da ist das zumindest mal so die ersten grünen Pflänzchen, die da kommen, die vielleicht auch dazu führen können, dass wir gerade auch von diesem Sektor, der jetzt doch schon etwas länger im Loch steckt, dass wir da etwas bessere Nachrichten in den kommenden Monaten und Quartale bekommen. Und das ist dann übrigens dann auch etwas, wovon unser heimischer Kontinent dann auch profitieren kann.
Ja, man hat es ja auch gesehen, die globale Einkaufsmanager-Index ist ja jetzt zum ersten Mal seit, ich weiß nicht was, das waren jetzt 14 Monate, raus aus der Rezession, ne? Oder aus der Kontraktionsphase, genau.
Es hat momentan sehr stark US getrieben.
Ja.
Also da wirkt klar. Auch der Chips Act.
Ne? Ja, klar.
Aber Europa sollte sich diesem Trend nicht ganz entziehen können. Und auch da ist die Stimmung momentan zwar schlecht, aber man sieht auch so erste leichte Verbesserungen und das kann sich durchaus noch zu was Positivem entwickeln.
Ich habe noch eine Sache aus dem Hinterkopf, weil du das vorhin angesprochen hast, das ist nochmal der Dollar. Weil du ja deine Prognose war 1,30.
Langfristig
zum Euro. Das müssen wir natürlich noch mal ganz kurz ein bisschen aufdröseln, weil das ist schon natürlich ein Riesensprung zu von jetzt, wo sind wir, 0,92, 0,93 im Moment. Warum seid ihr so pessimistisch für den Dollar?
Das hat mit den Kaufkraftparitäten zu tun. Und ich meine, du hast ja deine Erfahrung gemacht, als du in New York warst.
Klar, haben wir drüber gesprochen.
Das ist etwas, wo wir erwarten eben dann auch, wenn man das Zins, das Inflationsdifferenzial nimmt, auch für die Zukunft, dass da der Euro zurzeit weit unter seinem Gewicht boxt.
Ja.
Und er unterbewertet ist. Und vielleicht vieles, was in den USA zurzeit passiert, vielleicht auch manchmal etwas überschätzt wird. Und es kann in Zukunft mal viele Auslöser geben, was dann auch dann dazu führen kann, dass dann plötzlich eine Veränderung in der Einschätzung passiert. Denken wir allein mal wieder an die Fiskal- und an die Schuldensituation.
Ja, ja. Wenn wir mal zum Beispiel einen Präsidentenwechsel bekommen, ist vielleicht vorbei. Ja, ja.
Und die US-Wirtschaft, gerade auch egal, wer im Weißen Haus sitzen wird, der wird 25, 26 eine riesen Herkulesaufgabe vor sich haben.
Ja.
Denn die US-Wirtschaft steuert da auf eine Fiskalklippe zu. Erstens, die Steuersenkung von Trump, Teile davon laufen aus. Und das ist ein Volumen von 2,6 Billionen US-Dollar. Und jetzt ist die Frage, was machen wir damit?
Ja.
Wer schultert das? Wird es der Konsument und die Haushalte tragen? Oder sagt der Staat, wir verlängern sie nochmal, um das eben auch wieder den Schmerz von den Haushalten wegzunehmen. Gleichzeitig läuft der American Rescue Plan aus, der in der Pandemie aufgelegt wurde, auch in der Größenordnung von 1,9 Billionen US-Dollar.
Ja.
Das heißt, zwei unterstützende Pakete laufen fast gleichzeitig aus, wo man dann Frage stellt, was macht die Politik damit?
Ja.
Und gut, 25, 26, dann sind da wieder die Midterm-Elections, die anstehen. Ja. Und wenn da vielleicht auch falsche Entscheidungen getroffen werden, kann das plötzlich auch das Stabilitätsversprechen vom Dollar dann auch erschüttern.
Ja.
Wo dann auch die globalen Investoren dann auch schauen, vielleicht wird es doch eher mal Zeit, wieder etwas mehr Geld in andere Währungsräume, unter anderem auch in den Euro zu bringen. Und das ist dann zum Beispiel so ein Szenario, was sich entwickeln kann, wo es dann als Auslöser sein kann, dass dann auch Dollar-Euro wieder mehr Richtung fairen Wert dann auch gehen.
Und die Amis werden es irgendwann auch mal schwierig haben, auf Dauer diese Defizite zu fahren, die sie im Moment fahren.
Das ist momentan, sind sie privilegiert, weil sie Weltreservewährung sind.
Ja. Ja,
da gilt immer noch das Mantra, we've got the dollar, the rest is your problem.
Ja.
Aber so wie sich jetzt die Welt beginnt, auch zu regionalisieren, wie mit dem chinesischen Block auch da alternative Währungsräume beginnen zu entstehen, ist das eben etwas, wo zumindest der US-Dollar als unangefochtene Weltreservungswährung in den nächsten 10 Jahren einfach mehr herausgefordert wird.
Ja.
Und dann wird es nicht mehr ganz so einfach sein, jedes Defizit zu fahren, was man möchte, weil nicht mehr jeder immer den großen, unbändigen Hunger auf den US-Dollar hat, wie das eben in den vergangenen Jahrzehnten oftmals auch der Fall war.
Aber das heißt natürlich auch für alle Anleger, also die meisten unserer Zuschauer wird das natürlich betreffen und dich und mich natürlich auch, die wir unser Depot hier im Euroraum haben, das musst du natürlich ganz schön berücksichtigen.
Es hat einen Einfluss, ja, und es macht die heimische Region gar nicht so unattraktiv. Und im Anleihenbereich ist das eben auch etwas, ja, die US-Renditen sind natürlich zurzeit sehr verlockend und sehr viel höher als auch unsere Renditen. Aber wenn unsere Währungsmeinung langfristig richtig ist, heißt das nichts anderes, dass man halt pro Jahr mit 1,7% Währungsverlust dann einfach auch kalkulieren muss.
Ja.
Und dann ist halt eben ein Teil von diesem Zinsvorsprung dann auch wieder verschwunden. Aber es heißt dann eben auch für uns, und das ist deshalb auch und in Kombination auch mit dem Thema der geopolitischen Risiken, die größer geworden ist, für uns gilt einfach auch in diesem Jahr, schon im letzten Jahr und auch für die Zukunft mehr denn je so go global.
Ja? Yeah.
Weil das ist die beste Möglichkeit, sich dann auch gegen diese Risiken dann auch zu diversifizieren und auch da zu differenzieren.
Mhm.
Weil mal ehrlich, wer weiß genau, wo der nächste geopolitische Brandherd jetzt wirklich ausbricht? Ist es bei uns? Ist es in Asien? Ist es irgendwo in Amerika? Man weiß es nicht.
Ja.
Aber wenn man global aufgestellt ist, hat man zumindest so den Vorteil, dass man dann immer mal in Regionen dann auch investiert ist, wo es nicht so brennt.
Ja? Ja.
Ich meine, für mich war das so wunderbar zu sehen, auch beim Brexit.
Ja? Ja.
Für uns ein Riesenereignis hier in Europa. Ganz besonders die Briten, die waren im Zentrum, wo der Stein in den Teich geworfen wurde. Aber die Wellen sind dann bis auf den Kontinent geschwappt. Aber man hat dann schon in den Folgetagen gemerkt, das hat so Amerika ein bisschen interessiert. Asien.
Aber auch nur für einmal
Asien noch
beim
weniger.
Frühstück.
Und nach einer Woche war es vorbei.
Ja.
Und das ist halt eben, das ist genau global. Also wer dann ein globales Portfolio hatte, der hat von den Ausschlägen da nur eine moderate Volatilität gehabt. Wer britische Aktien oder wer europäische Aktien hat, der hat da schon mehr gemerkt.
Ja.
Und ich glaube, das meine ich damit, weshalb dann gerade auch in der jetzigen Phase globale Aktien durchaus Sinn machen.
Wie sehr abschließend, weil ich glaube, wir haben schon ganz schön viel durchgearbeitet heute wieder mal, wie sehr achtet ihr so ein bisschen auf das Thema Markttechnik und Sentiment, so bei kurzfristigen Bewegungen?
Also auf der Asset-Management-Seite tangiert uns das nicht so groß. Also wir haben jetzt auch keine so großen technischen und Trading-Strategien. Für uns sind die Fundamentaldaten sehr viel wichtiger. Ja. Wir nehmen es so in der Gesamtmeinungsfindung so zur Kenntnis, aber es spielt keine so große.
Also so wie in der Phase, wie wir sie jetzt haben, dass sentimenttechnisch irgendwie seit Wochen gefühlt alles am überkauften Anschlag ist in den USA, ist euch wurscht.
Es ist uns nicht wurscht, aber es spiegelt sich in der Bewertung wieder.
Ja?
Ja. Und da fließt es ein. Ich habe vorhin gesagt, wir werden langsam Richtung defensive Aktien getrieben.
Ja? Ja, genau,
weil einfach das Sentiment und das Momentum in den Zyklikern so positiv war in den letzten Monaten. Das spiegelt sich in den Bewertungen wieder. Und
genau,
wer sich dann fundamental orientiert, wird automatisch dann gemacht. Aber was uns jetzt nicht so interessiert, ist dann relative Stärkeindex und der MACD-Index und was oder irgendwelche Anleger-Sentiment-Indizes, das ist nicht etwas, das schauen wir uns mal an, aber hat für uns keine Entscheidungsrelevanz.
Tillmann, das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke auch.
Freunde, ich glaube, ihr konntet und hoffe einiges mitnehmen. Ich denke, wir haben einen richtig spannenden Ritt gemacht. Wir haben es mal ein bisschen den Gaul andersrum aufgezäumt. Gerade Schwellenländer ist natürlich jetzt im Moment ein sexy Thema. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr im Moment so ein bisschen eingestellt halt, immer noch voll Big Tech all in oder wird so langsam differenzierter. Ich bin auch sehr eher auf der Seite, dass mich es einfach juckt, das eine oder andere, die eine oder andere Sektorrotation doch mal vorzunehmen, dem Tro. Schreibt gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann am nächsten Montag wieder. Bis dahin. Ciao.